Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Wir sprechen jetzt über die neuen Videospielkonsolen. Seit so ungefähr einem Monat gibt es jetzt die neue Xbox und die neue PlayStation. Und ja, klar, viele diskutieren jetzt darüber, welche Technik besser ist. Ist ja klar, wurde im Vorfeld schon viel gemacht. Ne? Und da geht man auch gerne in die Details. Welcher Lüfter ist leiser oder lauter? Surrt das hübscher oder nicht? Welche Konsole sieht denn überhaupt besser aus? Oder welche ist die hässlichste? Das lassen wir alles. Das ist jetzt nicht unser Thema. Wir wollen vielmehr über die schönen, über die interessanten, über die besten oder vielleicht auch merkwürdigsten Spiele der neuen Konsolengeneration sprechen. Sozusagen das Best of Games der neuen Konsolen. Und mitgebracht hat die Deutschlandfunk Nova Games Pro Thomas Ruscher. Also, was hast du mit dabei in der Games-Tüte?
Ja, ich habe in den vergangenen Wochen ein bisschen viel Zeit vor dem Fernseher verbracht und mit dem Controller in der Hand. Hat sich aber auch gelohnt, denn ich habe jetzt eine ganze Reihe von neuen Lieblingsspielen dabei. Es geht zum Beispiel um einen knuddeligen Roboter, der sich durchs Innenleben einer Spielkonsole wühlt. Es geht um wilde Wikinger in einer riesigen, offenen Welt. Es geht um die Jagd nach Fastfood und anderen Leckereien. Und dann geht es um ein Spiel, in dem die SpielerInnen die meiste Zeit so sehr auf die Schnauze bekommen, dass sie am liebsten den Game DesignerInnen den Hals umdrehen möchten. Jedenfalls ging es mir so.
Das klingt nach einer bunten Mischung, die du mitgebracht hast. Ja. Ich würde vorschlagen, knuddeliger Roboter. Das klingt doch erstmal sympathisch, fangen wir doch damit an, ja?
Genau, das ist Astrobot und das neue Spiel heißt Astro's Playroom, also Astros Spielzimmer.
Okay.
Da singt er. Und dieses Spielzimmer ist in diesem Fall...
Oh Gott.
Ja.
Ja.
Also das Spielzimmer von Astrobot, das ist quasi die PlayStation-Konsole. Aha. Astrobot ist nämlich sowas wie das inoffizielle Maskottchen der PlayStation.
Ja.
Der hat auch so ein bisschen so ein ähnliches Design, ist so ein kleiner Roboter, besteht aus glänzendem weißem Metall, schwarzem Display als Gesicht und so blauen Leuchten. Sieht also ein bisschen aus wie so eine kleine Spielkonsole.
Und damit ich das jetzt alles richtig verstehe, diese kleine Spielkonsole, die steuert man dann durch die große Spielekonsole, ja?
Ja, mehr oder weniger. Also es ist mal so eine Fantasy-Variante einer Spielkonsole.
Ja.
In einem Abschnitt geht es zum Beispiel um die Kühlung der Konsole. Also der Level ist die Kühlung. Ist ein wichtiges Ding für so eine Konsole, weil die ja dauerhaft überhitzen, wenn keine gute Kühlung drin ist. Und naja, in Astro's Playroom ist die Lüftung quasi eine Art Wellnessanlage. Mit okay. Strand, kühlen Erfrischungen, Wassersport. Und genau da steuern die SpielerInnen den kleinen Astrobot durch und ja, knuffen kleine Monster um, suchen nach Schätzen und so weiter. Es ist herzallerliebst.
Okay, ich glaube, ich habe grob verstanden. Das ist quasi so, ja, das Innenleben eines Computers, vielleicht ähnlich wie im Animationsfilm Ralf Reichts.
Genauso kann man sich das vorstellen. Mhm. Ja, da laufen auch überall andere kleine Astrobots herum. Ab und zu sind die auch verkleidet als berühmte Videospielheldin. Lara Croft zum Beispiel läuft herum als kleiner süßer Roboter. Oder die Bogenschützin Aloy aus Horizon Zero Dawn, die stellen dann so die wichtigsten Momente aus den Spielen nach. Das ist alles
geil.
Voll mit so kleinen versteckten Anekdoten, die man dort entdecken kann.
Mhm.
Also das macht viel Spaß, die zu entdecken.
Ich lese deinem Lächeln im Gesicht ab. Ist eine Empfehlung von dir?
Ja, also es ist ein sehr süßes, sehr gutes Jump'n'Run. Also modernes Super Mario Spiel, wenn man will.
Mhm.
Und das kann man auch gut in 3-4 Stunden durchzocken. Und das Beste, es ist kostenlos. Also das ist auf der PlayStation 5 vorinstalliert. Blöd ist halt auch, wer das Spiel wirklich zocken möchte, der muss halt eine PlayStation 5 haben.
Und damit
woanders gibt's nicht.
Ja. Sprichst du schon Problem an, ne? Jetzt so in den letzten Wochen ist das Teil ja andauernd ausverkauft gewesen, eigentlich vom Start weg quasi, ne?
Ja, ab und zu tauchen immer wieder mal ein paar Exemplare so in den üblichen Online-Shops auf. Die werden dann aber auch sofort wieder weggekauft. Und das ist echt ärgerlich, weil, naja, ganz, ganz viele Konsolen, die werden nicht mal von den Spielerinnen oder Spielern gekauft, sondern von Scalpern.
Scalpern? Was ist das?
Ja, das sind im Prinzip Händler, die mithilfe von Bots die ganzen Lagerbestände aufkaufen.
Na.
Also tauchen irgendwo 10 Konsolen auf, schlägt der Bot zu und der Scalper reißt sich die 10 Geräte unter den Nagel.
Mhm.
Und naja, auf Twitter kursieren auch schon Bilder von diesen Scalpern, die vor 50 PlayStation 5 Packungen posieren und sich damit echt keine Freunde machen.
Mhm. Und das machen die natürlich, um die Dinger dann irgendwie teurer zu verkaufen. Also die wollen Kohle machen, nehme ich
an. Ja, genau. Also die verkaufen die Konsolen direkt weiter, kassieren dann 300-400 Euro mehr.
Mhm.
Und das Üble ist, es funktioniert halt auch. Die Leute kaufen sich auch diese völlig überteuerten Spielkonsolen, Und naja, dafür, warum die das machen, gibt es auch eine ganze Reihe von psychologischen Gründen. Das hat mir der Psychologe Benjamin Strobel erklärt. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Fear of Missing Out.
Das bedeutet, dass man Angst hat, etwas zu verpassen. Aber dahinter steht eigentlich ein soziales Motiv. Es geht also gar nicht darum, die PS5 oder die Spiele zu verpassen, sondern wenn ich die PS5 nicht habe, dann kann ich mit meinen Freunden nicht spielen und mit ihnen nicht drüber reden. Und es geht also hierbei um die Angst, dass ich den Anschluss an meine Freunde verliere, wenn ich keine PS5 habe.
Ja, und das wird durch die sozialen Medien dann natürlich noch verstärkt, wenn man die Fotos von Leuten sieht, die glücklich ihre neue Konsole in die Kamera halten. Das macht alles nicht besser.
Weil wir dann die Verpackung, die Verknappung quasi so schmerzhaft zu spüren bekommen, weil wir sehen, wie andere dann irgendwie Freude haben.
Genau, und es fühlt sich dann so an, als ob uns jemand etwas wegnehmen würde, sagt Benjamin Strobel.
Etwas, das uns auch alle betreffen kann, ist die sogenannte psychologische Reaktanz. Und die tritt auf, wenn ich denke, dass ich eine Freiheit und eine Wahl habe, dann wird mir aber eine Wahlalternative plötzlich weggenommen und vorenthalten. Wenn mir Games und Konsolen einigermaßen wichtig sind und ich sehe die Gelegenheit schwinden, eine PS5 zu kaufen, führt das dazu, dass ich die PS5 noch viel wichtiger empfinde als vorher und ich werte sie auf und dass ich einen stärkeren Druck verspüre, sie zu kaufen.
Ja, und das einzig Richtige wäre eigentlich abwarten, bis die Konsolen regulär in den Handel kommen und dann kaufen, ja, und die Scalper dann schön auf ihrem Kram sitzen lassen.
Ja, hilft natürlich nicht weiter, wenn man jetzt spielen will, ne?
Ja, das stimmt. Das Schöne ist, die meisten Spiele, die für die neuen Konsolen jetzt erscheinen, die gibt es auch noch für die älteren Modelle und für den PC. Allen voran zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla von Ubisoft. Das ist pünktlich zur neuen Konsolengeneration erschienen. Und das ist so gerade das große Blockbuster-Open-World-Game. Ja, man hört schon, in welche Richtung das geht.
Ich habe Bilder vor Augen, ohne das Spiel gesehen zu haben bisher. Ja.
Es geht um Wikinger. Ja. Und Assassin's Creed, das ist ja so eine alte Reihe, in der man einen Assassinen in verschiedenen Zeitepochen steuern kann. Also zum Beispiel durchs alte Ägypten, durch die Antike und so weiter. Und jetzt darf man eben im 9. Jahrhundert Eivor spielen. Eivor, den Wikinger. Oder die Wikingerin, das ist nämlich ganz cool. Man kann am Anfang entscheiden, soll Eivor Mann oder Frau sein. Das kann man sich völlig gleichberechtigt aussuchen. Und das Spiel geht los, da ist Eivor noch ein Kind. Und es findet gerade so eine richtig deftige Wikinger-Party statt.
Skål! Auf Styrbjörn! Den wahren König von Rygjafylki! Heute Nacht werden wir alle neu geboren! Skål!
Eivor, komm.
Herr, mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe.
Freundschaft und Liebe.
Ja, es wird gesungen, es wird getrunken und getanzt, es ist alles super, aber hey, es bleibt natürlich nicht so friedlich.
Natürlich nicht, ist ja klar. Was soll man sonst machen in dem Game, ne?
Die Feiernden, die werden nämlich überfallen vom fiesen Wikinger Kjötvi dem Grausamen. Eivor verliert seine oder halt ihre Eltern, will dann natürlich Rache nehmen und Jahre später bekommt Eivor die Chance dazu. Und das alles, diese ganze Vorgeschichte führt dazu, dass Eivor Norwegen verlassen will und nach England segelt, um dort neues Land für sich und seinen Clan zu erobern. Also ich sag mal, wer die Serie Vikings gesehen hat, der weiß schon ziemlich genau, in welche Richtung das alles geht.
Okay, ist das denn dann quasi ein historisches Spiel? Also kann ich beim Spielen was lernen über Wikinger?
Ja, ich sag mal, das ist jetzt kein Geschichtsspiel. Also Ubisoft, die Entwicklerfirma, die geht relativ frei mit der ganzen Historie um. Also da kann man auch gegen mythische Sagengestalten kämpfen, den Wolf Fenrir zum Beispiel, oder man kann auch den Gott Loki treffen. Also historische Authentizität, naja.
Ja, okay, verstanden.
Im Spiel geht es eigentlich mehr darum, dass die SpielerInnen so den Traum vom Wikingerleben nachspielen können.
Und klappt das?
Ja, also ich finde, das funktioniert sehr schön. Also mit Trinkgelagen, Seefahrten, Schlachten und Belagerungen, so über kahle Berge stapfen und der Sonne beim Aufgehen zuzuschauen, das ist schon alles sehr, sehr super. Und das alles halt in dieser Wikinger-Macho-Welt.
Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie, du machst das Langschiff bereit.
Du Rampensau!
Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was?
Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst.
Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab.
Ja, das ist alles so.
Ja, natürlich.
Ne? Die Wikinger, so sind sie halt.
Ja.
Und wenn man aber auf sowas steht, dann ist Assassin's Creed Valhalla schon genau das Richtige für einen. Halt egal, ob auf der neuen oder der alten PlayStation, der neuen Xbox oder alten oder halt auch am PC, kann man überall spielen.
Aber wir halten mal fest, wilde Wikinger sind eine Option, kleine Roboter sind eine Option, könnt ihr auf den neuen Spielekonsolen zocken. Aber mal angenommen, Thomas, du könntest jetzt einen richtigen Preis vergeben, ja, so einen ordentlichen, schönen Videospielpreis. Gibt ja gar nicht so richtig viele schöne. Wer bekommt den?
Mein Preis ginge dann an den Titel Bestes Game zum Konsolenstart an, Demon's Souls.
Aha.
Ja. Demon's Souls ist eigentlich gar kein so neues Spiel. Das ist ein Remake von einem PlayStation 3-Klassiker aus dem Jahr 2009, also 11 Jahre auf dem Buckel, ist für Spiele eine Ewigkeit.
Ja.
Aber das gibt es jetzt komplett neu gemacht, von Grund auf neu programmiert und halt in schön und qualitativ richtig hochwertig. Es geht darum, man spielt einen Ritter, eine Kriegerin, eine Magierin, einen Dieb, irgendwelche typischen Fantasy-Figuren und bist im Königreich Boletaria unterwegs. Und Boletaria, das hat ein Problem. Grob gesagt, es gibt düsteren, dichten Nebel.
Boletaria wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen.
Okay, ich sehe. Nebel ist ein wirkliches Problem, ja?
Ja, und natürlich gibt es trotzdem noch Helden und Heldinnen, die sich in diesen Nebel reinwagen.
Klar.
Und naja, kurz gesagt, das Ziel, jetzt wird es mal wieder ganz langweilig und klischeehaft, grob gesagt, du musst die Welt vor dem Bösen erretten.
Ah, kennen wir doch alles schon.
Ja, also das ist jetzt von der Prämisse jetzt vielleicht nicht so ganz verrückt, aber es kommt ja darauf an, wie es im Spiel gemacht wird. Und das ist in Demon's Souls unheimlich faszinierend. Und das hat 2 Gründe. Also zum einen ist Demon's Souls eine wahnsinnig intensive und spannende Spielerfahrung mit einer super dichten Atmosphäre. Also mit der Spielfigur läuft man die meiste Zeit durch so düstere Gemäuer, Burgen, alte Gefängnisse und sowas.
Ja.
Und die sind grafisch so, ja, ich sag mal, schön gestaltet, also ranzig, siffig, so richtig abgerotzt, dass es sich so anfühlt, als ob man da durch einen alten Kerker läuft, in den sich seit Ewigkeiten niemand mit klarem Verstand reingewagt hat. Und ja, ich habe auch so ein bisschen viel Zeit damit verbracht, mir einfach so die Wände oder Kerzen und sowas anzugucken, weil die sehen dann halt auch so aus, die Wände, als ob da gerade so ein feuchter Glibberschimmel drauf kleben würde.
Okay.
Und es ist, wenn man auf sowas Bock hat, ist das echt schaurig schön.
Und du hast auf Glibber Schimmel Bock, ja?
Ja.
Okay.
Also es ist halt so die Atmosphäre von einer Welt, die ihre besten Zeiten ganz lange schon hinter sich hat.
Ja.
Und das zieht mich schon tief ins Spiel rein. Und naja, das Spannende an Demon's Souls ist auch, dass diese Spielwelt, diese ekelige Spielwelt so extrem gefährlich ist. Man läuft durch die Gegend, wird vom Bogenschützen hinterrücks getroffen und muss den Level neu starten. Dann wird man von 2 Schlammmatschdingern überwältigt und muss von vorne anfangen. Dann passt man einfach mal nicht auf oder drückt aus Versehen auf die falsche Taste und macht einen Purzelbaum in ein bodenloses Loch und muss von vorne anfangen. Also das passiert andauernd. Und ja, dieses You died, du bist gestorben, das ist so der Bildschirm, den man, glaube ich, am häufigsten sieht. Und naja, das sorgt halt dafür, dass ich mich die meiste Zeit ziemlich, ziemlich ängstlich durch dieses Spiel schleiche.
Okay, das klingt aber auch schon frustrierend, oder?
Ja, und ich wollte auch ein paar Mal den Controller so in den Bildschirm schmeißen, weil das...
Dumme Idee, ja.
Aber das macht es halt auch wirklich sehr, sehr spannend, dieses Spiel. Also man bibbert sich zum Beispiel über die Burgmauer und dann passiert plötzlich mittendrin sowas.
Klingt klingt nicht gut.
Da steht man dann als Kriegerin auf der verfallenen Burgmauer, hört dann diesen Drachen brüllen und über den Kopf der Kriegerin braust so ein gewaltiger feuerroter Drachen hinweg. Und beim ersten Mal sorgt dieser Moment für einen mittleren Herzinfarkt, sag ich mal. Aber auch wenn ich beim 3., 4., 17. Mal über die Burgmauer laufe, muss ich immer noch den Kopf zwischen die Schultern klemmen und die Zähne zusammenbeißen, weil es echt gut gemacht ist.
Also ich glaube, ich habe den Reiz schon verstanden und warum du auf der einen Seite dranbleibst und warum du auf der anderen Seite den Controller in den Bildschirm schmeißen möchtest, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht für jeden was, oder?
Nee, also ist schon ein Nischentitel. Wenn man so diese düstere Atmosphäre okay findet und viel Zeit hat und ein dickes Fell für Frust, oder auch mal vorm Fernseher fluchen kann und schimpfen kann, wenn das okay ist, dann ist das ein Spiel, das man sich unbedingt ansehen sollte. Und meiner Meinung nach im Moment ist das mit Abstand das stärkste Spiel auf den neuen Konsolen. Nachteil ist auch leider nicht so ganz billig, das Spiel.
Wieso das?
Naja, Demon's Souls ist ein Exklusivtitel von Sony für die PlayStation 5. Also gibt es nirgendwo sonst zu spielen derzeit. Und diese Exklusivkosten, die kosten an die 80 Euro.
80 Euro?
Das ist viel Geld für ein
Spiel. Das ist eine ganze Menge Geld für ein Spiel. Also wir sind ja irgendwie leidensfähig geworden, weil Spiele immer teurer geworden sind. Aber 80 Euro ist eine Hausnummer. Ja.
Also die neuen Exklusivspiele von Sony, die werden teurer, weil auch die Spieleproduktion mit der neuen Konsolengeneration teurer geworden ist. Und unter 50 Millionen Euro muss man so gar nicht erst anfangen, großes Spiel zu entwickeln. Und naja, auch so Firmen wie Ubisoft mit Valhalla oder Electronic Arts mit Games wie diesem Weltraum-Actionspiel Star Wars Squadrons, die können das. Die können so viel Geld da reinstecken. Und Sony, Microsoft, die können das sowieso. Und das hat mir auch Ralf Adam erklärt. Der ist deutscher Spieleentwickler und ein Branchenkenner. Und er sagt, naja, man muss so gute Spiele machen. Die Ansprüche der SpielerInnen, die steigen.
Die Erwartungshaltung der Leute da draußen wird natürlich auch immer größer, weil die Ubi und die EAs dieser Welt, die werden natürlich dann auch die neuesten Konsolengenerationen mit Flagship-Titeln unterstützen und die sehen fantastisch aus. Aber die anderen Entwicklerteams, die dann hinter der zweiten Reihe stehen, die sind dann wiederum gezwungen, da auch dann aufzustocken und noch mehr Grafik und bessere Grafik zu liefern und mehr Content. Und das wird natürlich dann auch immer schwieriger, weil es die Sachen einfach immer teurer macht.
Ja, also wenn die Spieleproduktion dann immer teurer wird, bezahlen am Ende halt wir das mit einem höheren Preis für das Spiel im Laden oder im Online-Store.
Ja, okay, klar, aber die Spiele müssen aber immer noch gekauft werden, ne?
Ja, also klar, wenn die Qualität dann nicht stimmt für so ein teures Spiel, dann kann es für ein Entwicklerstudio auch schnell gefährlich werden, gerade in dieser heißen Phase der neuen Konsolen, sagt Ralf Adam.
Wir haben es wirklich über die letzten Jahre und Jahrzehnte mit jedem neuen Konsolengeneration auch immer wieder gesehen, wie dann immer mehr von diesen mittelgroßen, unabhängigen Entwicklerstudios entweder wirklich sterben, also die müssen dann einfach zumachen, oder aufgekauft werden.
Also wer sagt, ich will so ganz große Blockbuster-Titel entwickeln, der muss da jetzt gerade sehr, sehr, sehr viel Ressourcen reinstecken und das ist natürlich ein Risiko. Aber zum Glück gibt es immer noch so die kleineren Spielestudios, die dann ganz andere Games machen als Valhalla oder Demon's Souls.
Dann widmen wir uns doch denen mal. Ich meine, wenn ich Oma oder Tante unterm Weihnachtsbaum jetzt ein Spiel zeigen will, dann will ich ja nicht hier irgendwie sowas Düsteres mit Drachen und Dämonen wie Demon's Souls haben. Ne? Vielleicht mal sowas was Nettes, was Freundliches. Hast du da was?
Ich habe was Nettes und vor allem was so richtig Beklopptes, Bugsnacks.
Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz ansprechend. Das beamt mich irgendwie in so eine Urlaubsstimmung. Ja. Aber Bugsnacks, hat das was mit Bugs zu tun? Also Bug wie Käfer?
Ja, genau. Also in Bugsnacks spielen wir erstmal eine Journalistin. Das ist kein Mensch, sondern eine Grumpus oder Grumpus. Das sind so knuddelige, pelzige Cartoon-Figuren. Und diese Journalistin, die wir spielen, erkundet eine Insel, das erklärt dann auch den Sound, und sucht auf dieser Insel die berühmte Entdeckerin Elizabeth Megafine.
I'm Elizabeth, and I have made an incredible discovery here on Snacktooth Island. Bugsnacks! They're the most delicious thing in the world. You haven't lived until you've tried one. It's true. Half bug, half snack. There's nothing quite like them.
Okay, also es geht wirklich um Snacks, also um Sachen, die man essen kann, ja?
Genau, also auf der Insel gibt es Bugsnacks und die sind eine Mischung aus Käfer und Snack.
Okay, ich habe viel Fantasie. Hier hört es gerade ein bisschen auf. Wie sehen Bugsnacks aus?
Das sind im Prinzip ja lebendige Lebensmittel oder lebendes Fastfood. Also zum Beispiel gibt es eine kleine, durch die Gegend wuselnde Himbeere mit riesengroßen Augen und die heißt Raspi.
Natürlich.
Raspi.
Und ist gut drauf, offensichtlich.
Sie ist absolut gut drauf. Sie wurde ja auch noch nicht gefangen in dem Moment. Oder es gibt Bunger. Das ist ein Cheeseburger und der hat so Pommesbein, der ist so ein bisschen knurrig und der läuft so ein bisschen brummelig durch die Gegend.
Bunger, 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 Bunger.
Auch ein bisschen einsilbig, so alles in allem.
Das ist wahr. Ja, die sagen allesamt nichts anderes als ihren eigenen Namen.
Natürlich, klar. Ja.
Und Bunger, der liebt übrigens Tomatenketchup. Klar, ist ja ein Hamburger mit Pommesbein. Und mit Tomatenketchup kann man den dann auch fangen, also klar. Anlocken und fangen. Und ich habe in diesem Spiel sehr lange nach Ketchup gesucht. Also ich habe den Tipp bekommen, hier, versuch's doch mal mit Ketchup.
Ja.
Bis ich kapiert habe, der Ketchup, der wächst ja als Blumen hier durch die Gegend. Und habe ich lange gebraucht, dass das die Lösung ist für Bunger, um den zu fangen. Naja, es war schwierig.
Shish-Kebab!
Das war der Shish-Kebab, genau. Also klingt nur... nicht von ungefähr nach Shish-Kebab. Das ist ein Spieß mit Fleisch, Tomaten und Paprika, der durch die Gegend rennt und natürlich auch die ganze Zeit seinen Namen dabei sagt.
Natürlich, natürlich. Okay, ich habe jetzt grob ein Bild. Ich muss sagen, das Bild in meinem Kopf ist sehr verrückt und das Spiel klingt ähnlich verrückt, bekloppt.
Und es wird auch noch merkwürdiger.
Ja,
man muss diese Tiere im Spiel also fangen, zum Beispiel Strabby, das ist eine Erdbeere. Das ist noch ganz einfach, die läuft nur im Kreis, muss man eine Falle hinstellen, zack, hat man die gefangen.
Ja.
Wird aber, je weiter man kommt, immer komplizierter. Und die SpielerInnen, die müssen immer komplexere Fallen bauen. Also das ist so die Herausforderung im Game. Und naja, wenn man denn die Bunger oder Strabbies und wie sie alle heißen, gefangen hat und die dann an einen anderen Grumpus verfüttert, dann verwandeln sich diese Gefütterten. Also dieser Grumpus, der bekommt dann plötzlich einen Pommesarm oder ein Erdbeerbein oder eine Möhre oder was auch immer sie gerade gegessen haben.
Okay.
Das ist aber auch total cool für die. Also ich würde ein bisschen in Panik geraten.
Ja.
Aber für die ist das cool und entspannt. Die freuen sich, die gehen weiter ihres Weges auf ihren Pommes- und Erdbeerbein.
Es klingt wirklich nach einem sehr bizarren Spiel.
Es ist aber auch ziemlich lustig, finde ich. Gerade weil es so absurd überdreht ist. Und naja, es gibt nebenbei, man muss nicht nur fangen, es gibt nebenbei auch so ein paar Geschichten, die erzählt werden von den InselbewohnerInnen. Die sind auch gar nicht so doof. Das sind schöne Geschichten. Wambus zum Beispiel, das ist so ein grummeliger Farmer, der aber sehr einsam ist, seit er nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist. Und die vermisst er so sehr, dass er sich von ihr aus Kakteen eine Figur gebaut hat. Also sozusagen eine Kakteenfrau.
Super Grundmaterial, ja.
Also da tun sich Abgründe auf im Spiel.
Ja, voll.
Jedenfalls, also ich finde, Bugsnacks ist auf jeden Fall ein Spiel, das man einmal ausprobiert haben sollte. Und sei es auch nur für diesen, was zum Geier habe ich da gerade gesehen, Moment.
Bugsnacks. Gibt's für die neue PlayStation 5. Gibt es aber auch für den PC und auch die anderen Games, über die wir heute gesprochen haben. Also ich fasse nochmal zusammen. Assassin's Creed Valhalla, Demon's Souls und Astro's Playroom ganz am Anfang. Die Nummer mit dem Roboter, der in der PlayStation rumwühlt. Die bekommt man für die eine oder die andere neue Konsole. Ja? Oder eben auch für den PC, zumindest die meisten. Und Thomas meint, das sind die interessantesten, die beklopptesten, die bizarrsten, die spannendsten Games, die es derzeit für die neuen Konsolen zum Zocken so gibt. Vielen Dank, Thomas Ruscher, unser Gamespro hier im Deutschlandfunk Nova. Team.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.